Hallo, herzlich willkommen bei Erwartet, das tägliche Bibelhörbuch. Heute ist der 10. Mai. Ich bin Ilonka und ich freue mich, dass ihr heute wieder reinhört und gemeinsam mit uns weiterlest in der täglichen Bibellese. Wir lesen aus der Übersetzung Neues Leben und ich gebe euch die einzelnen Stellen direkt vorher an. Ich wünsche euch viel Freude und Segen beim Zuhören. Das erste Buch Samuel, Kapitel 8 und 9. Das Volk Israel will einen König haben. Als Samuel alt wurde, ernannte er seine Söhne zu Richtern über Israel. Joel, sein Erstgeborener, und Abia, sein Zweitgeborener, saßen in Beersheba zu Gericht. Aber seine Söhne handelten nicht nach seinem Vorbild, sondern suchten nur ihren Vorteil. Sie ließen sich bestechen und beugten das Recht. Schließlich kamen die Ältesten Israels in Rama bei Samuel zusammen. »Sieh her«, sagten sie zu ihm, »du bist jetzt alt und deine Söhne sind nicht wie du. Gib uns einen König, der über uns richtet, wie ihn alle anderen Völker haben.« Samuel war sehr ärgerlich über ihre Bitte, ihnen einen König zu geben, um über sie recht zu sprechen, und fragte den Herrn um Rat. »Hör auf die Stimme des Volkes, auf alles, was sie sagen«, antwortete der Herr, »denn nicht dich weisen sie zurück, sondern mich. Sie wollen mich nicht länger als König. Sie tun, was immer sie getan haben, seit ich sie aus Ägypten hierher gebracht habe. Denn sie haben mich immer wieder vergessen und sind anderen Göttern nachgelaufen, und jetzt tun sie dir dasselbe an. Erfüll ihre Bitte, aber warne sie deutlich davor, wie ein König über sie herrschen wird.« Samuel warnt vor dem Königtum. Samuel gab die Warnung des Herrn an das Volk weiter, das von ihm einen König forderte. »So wird ein König über euch herrschen«, sagte er. »Er wird eure Söhne in sein Heer einziehen und sie vor seinen Wagen laufen lassen. Manche werden Befehlshaber in seinem Heer werden, andere werden eingesetzt werden, seine Felder zu pflügen und seine Ernte einzubringen. Und manche werden seine Waffen und die Ausrüstung für seine Wagen herstellen. Der König wird euch eure Töchter nehmen, damit sie für ihn kochen, backen und Salben herstellen. Er wird euch eure besten Felder und Weingärten und Olivenhaine wegnehmen und sie seinen Dienern geben. Er wird ein Zehntel eurer Ernte nehmen und unter seinen Hofleuten und Dienern verteilen. Er wird eure Knechte und Mägde für sich beanspruchen und eure besten jungen Männer und eure Esel für sich beschlagnahmen. Er wird einen Zehntel von eurem Kleinvieh verlangen und ihr werdet seine Knechte sein. Wenn dieser Tag kommt, werdet ihr um Hilfe schreien wegen eures Königs, um den ihr gebeten habt, aber der Herr wird euch dann nicht erhören.« Doch das Volk wollte nicht auf Samuels Warnung hören. »Auch wenn es so ist, wir wollen trotzdem einen König«, sagten sie. »Wir wollen wie die Völker um uns herum sein. Unser König soll über uns herrschen und unsere Schlachten führen.« Samuel hörte, was das Volk sagte, und überbrachte es dem Herrn. Und der Herr antwortete, »Tu, was sie sagen, gib ihnen einen König.« Daraufhin sprach Samuel zu den Männern Israels, »Geht nach Hause, jeder in seine Stadt zurück.« Saul begegnet Samuel. Kisch war ein reicher Mann aus dem Stamm Benjamin. Er war der Sohn von Abiel und Enkel von Zeror, Urenkel Bechorats und Urenkel Afiachs. Sein Sohn Saul war ein stattlicher junger Mann, der am besten aussehende Mann in ganz Israel. Er war einen Kopf größer als alle anderen im Volk. Eines Tages brachen Kisch, dem Vater von Saul, die Eselinnen aus und er befahl seinem Sohn Saul, »Nimm einen Knecht mit und mache dich auf die Suche nach den Eselinnen.« Saul zog durch das Gebirge Ephraim, die Gebiete von Schalisha und Schaalim und durch Benjamin, aber sie fanden sie nicht. Schließlich kamen sie in das Gebiet von Zuf und Saul sagte zu seinem Knecht, der bei ihm war, »Lass uns umkehren, mein Vater wird sich inzwischen größere Sorgen um uns machen als um die Eselinnen.« Doch der Knecht antwortete, »Einen Moment noch, hier in dieser Stadt lebt ein Mann Gottes, er wird sehr verehrt, weil alles, was er sagt, eintrifft. Lass uns dorthin gehen, vielleicht kann er uns sagen, welchen Weg wir nehmen müssen.« »Aber wenn wir zu ihm gehen, was sollen wir ihm anbieten?« fragte Saul seinen Knecht. »Wir haben nicht einmal mehr etwas zu essen in unseren Taschen und schon gar nichts, was wir dem Mann Gottes geben könnten. Was haben wir also?« »Doch«, erwiderte der Knecht, »ich habe noch einen Viertel Silberschekel. Das will ich dem Mann Gottes geben, damit er uns den Weg sagt.« Wenn die Menschen damals in Israel etwas von Gott wissen wollten, sagten sie, kommt, wir gehen zum Seher, denn die heutigen Propheten wurden früher Seher genannt. Der Vorschlag ist gut, sagte Saul zu seinem Knecht. Komm, lass uns gehen. Und sie machten sich auf den Weg in die Stadt, in der der Mann Gottes lebte. Als sie den Aufstieg zur Stadt hinaufgingen, begegneten ihnen ein paar junge Frauen, die kamen, um Wasser zu holen. Saul und sein Knecht fragten sie, ist der Seher heute hier? Ja, antwortete sie, er ist gerade vor dir angekommen, um an einer öffentlichen Opferfeier oben auf der Anhöhe teilzunehmen. Beeilt euch, damit ihr ihn noch erreicht, bevor er auf den Berg geht, um zu essen. Die Gäste werden nicht anfangen, bevor er da ist und das Essen gesegnet hat. Geht jetzt, dann werdet ihr ihn noch antreffen. Sie betraten die Stadt und als sie durch die Stadtmitte gingen, kam ihnen Samuel entgegen. Er war im Begriff, auf den Berg zu steigen. Der Herr hatte Samuel aber am Tag zuvor gesagt, »Morgen um diese Zeit werde ich einen Mann aus dem Gebiet von Benjamin zu dir senden. Salbe ihn zum Anführer meines Volkes Israel. Er wird es vor den Philistern retten, denn ich habe Erbarmen mit meinem Volk und habe seine Schreie gehört.« Als Samuel Saul bemerkte, sagte der Herr, »Das ist der Mann, den ich dir angekündigt habe. Er wird über mein Volk herrschen.« In diesem Augenblick trat Saul im Torweg auf Samuel zu und fragte, »Kannst du mir bitte sagen, wo ich das Haus des Sehers finde?« »Ich bin der Seher«, antwortete Samuel. »Geh vor mir her auf die Anhöhe zur Opferstätte, wir wollen heute zusammen essen. Am Morgen werde ich dir sagen, was du wissen willst und dich deines Weges ziehen lassen. Und mach dir keine Sorgen um die Eselinnen, die vor 3 Tagen verloren gingen, denn sie sind bereits wiedergefunden worden.« Und wem gehört alles Wertvolle in Israel? Gehört es nicht dir und deiner ganzen Familie? Saul antwortete, aber ich stamme doch nur aus Benjamin, dem kleinsten Stamm in Israel, und meine Familie ist die unbedeutendste von allen Familien dieses Stammes. Warum sagst du so etwas zu mir? Samuel brachte Saul und seinen Knecht in die Halle und ließ sie an der Stirnseite des Tisches vor 30 geladenen Gästen Platz nehmen. Dann wies er den Koch an, »Bring das Stück Fleisch her, das du zurückbehalten solltest.« Der Koch brachte ein besonders gutes Stück Fleisch herein und legte es Saul vor. »Nimm es und iss«, sagte Samuel, »ich habe es schon für dich zurücklegen lassen, als ich die anderen einlud.« Da aß Saul an jenem Tag mit Samuel. Als sie von der Anhöhe der Stadt zurückgekehrt waren, nahm Samuel Saul mit hinauf auf das Dach des Hauses und richtete ihm dort einen Schlafplatz und er legte sich schlafen. Am nächsten Morgen, bei Tagesanbruch, standen sie früh auf und Samuel rief zu Saul hinauf, »Steh auf, es wird Zeit aufzubrechen. Ich will dich ein Stück begleiten.« Saul machte sich bereit und gemeinsam verließen sie das Haus. Am Stadtrand befahl Samuel Saul, »Schick deinen Knecht voraus.« Als der Knecht gegangen war, sagte Samuel, »Bleib hier stehen, denn ich habe eine Botschaft für dich von Gott erhalten.« Lukas 16, Vers 1 bis 18. Das Gleichnis vom unehrlichen Verwalter. Jesus erzählte seinen Jüngern folgendes Gleichnis. Ein reicher Mann stellte einen Verwalter ein, der ihm die Geschäfte führen sollte, aber schon bald kam ihm zu Ohren, dass der Verwalter ein Betrüger war. Da rief er ihn zu sich und sagte zu ihm, »Was höre ich da? Du hast mich bestohlen? Mach deinen Bericht fertig, denn ich werde dich entlassen.« Der Verwalter dachte sich, »Was soll ich nun tun? Hier kann ich nicht mehr arbeiten. Um Gräben zu schaufeln, fehlt mir die Kraft. Und zum Betteln bin ich zu stolz. Ich weiß, was ich tun muss, damit ich viele Freunde haben werde, die sich um mich kümmern, wenn ich hier fort muss.« Und er rief alle zu sich, die seinem Herrn Geld schuldeten, um ihre Lage mit ihm zu besprechen. Den ersten fragte er, »Wie viel schuldest du ihm?« Der Mann antwortete, »Ich schulde ihm 100 Fässer Olivenöl.« Da sagte der Verwalter, »Zerreiß den Schuldschein und schreibe einen neuen über 50 Fässer.« »Und wie viel schuldest du meinem Herrn?« fragte er den Nächsten. 100 Sack Weizen«, lautete die Antwort. »Hier«, sagte der Verwalter, »nimm deine Rechnung und ersetze sie durch eine andere über 80 Sack.« Der reiche Mann konnte den unehrlichen Verwalter für seine Klugheit nur bewundern. Denn die Menschen dieser Welt sind tatsächlich klüger als die Gottesfürchtigen. Ich sage euch, nutzt euren weltlichen Besitz zum Wohl anderer und macht euch damit Freunde. Auf diese Weise sammelt ihr euch mit eurer Großzügigkeit Lohn im Himmel an. Wer in kleinen Dingen treu ist, wird auch in großen treu sein. Und wer schon in geringen Angelegenheiten betrügt, wird auch bei größerer Verantwortung nicht ehrlich sein. Wenn ihr bei weltlichem Besitz nicht vertrauenswürdig seid, wer wird euch die wahren Reichtümer des Himmels verwalten lassen? Und wenn ihr mit dem Geld anderer Leute nicht treu seid, warum sollte man euch eigenes Geld anvertrauen? Niemand kann zwei Herren dienen, denn man wird immer den einen hassen und den anderen lieben oder dem einen gehorchen, den anderen aber verachten. Ihr könnt nicht Gott und dem Geld zugleich dienen. Die Pharisäer, die sehr an ihrem Geld hingen, spotteten über Jesus, als sie das hörten. Da sagte er zu ihnen: In der Öffentlichkeit wollt ihr gut dastehen, aber Gott kennt eure bösen Herzen. Was in dieser Welt hoch angesehen ist, ist in Gottes Augen ein Greuel. Bis Johannes der Täufer zu predigen begann, hörtet ihr auf das Gesetz Moses und die Propheten. Nun wird die Botschaft vom Reich Gottes verkündet und die Menschen drängen sich mit Gewalt hinein. Doch das bedeutet nicht, dass das Gesetz seine Gültigkeit auch nur im Geringsten verloren hätte. Es ist stärker und dauerhafter als Himmel und Erde. Wer sich von seiner Frau scheiden lässt und eine andere heiratet, begeht Ehebruch. Und wer eine geschiedene Frau heiratet, begeht ebenfalls Ehebruch. Psalm 106, Vers 32 bis 48. Auch bei Meriba forderten sie den Zorn des Herrn heraus und brachten Mose in große Bedrängnis. Sie machten Mose zornig und er fing an, unbedacht zu reden. Sie vernichteten die anderen Völker nicht, wie der Herr es ihnen befohlen hatte. Stattdessen vermischten sie sich mit ihnen und übernahmen ihre Bräuche. Sie beteten ihre Götzen an und das führte sie ins Verderben. Sie opferten sogar ihre Söhne und Töchter den Dämonen. So vergossen sie unschuldiges Blut, das Blut ihrer Söhne und Töchter, die sie den Götzen Kanaans opferten und das Land mit Blut beschmutzten. Sie verunreinigten sich durch ihre bösen Taten und brachen Gott die Treue. Deshalb entbrannte der Zorn des Herrn gegen sein Volk und er verabscheute sein eigenes Volk. Er lieferte sie den anderen Völkern aus und die sie hassten, herrschten nun über sie. Ihre Feinde zertraten sie und unterdrückten sie grausam. Immer wieder befreite er sie, aber sie lehnten sich weiter gegen ihn auf und kamen durch ihre Sünde um. Doch noch immer hatte er Mitleid mit ihnen und er hörte ihre Schreie. Er dachte an seinen Bund mit ihnen und bereute in seiner Gnade seinen Zorn. Er ließ sie Erbarmen finden bei allen, die sie gefangen hielten. Herr, unser Gott, rette uns! Sammle uns wieder aus den Völkern, damit wir deinen heiligen Namen preisen und uns freuen, dass wir dich loben können. Gelobt sei der Herr, der Gott Israels, bis in alle Ewigkeit. Und das ganze Volk soll sprechen: Amen, Halleluja. Sprüche 14, Vers 34 und 35. Gerechtigkeit erhöht ein Volk, die Sünde aber ist für jedes Volk eine Schande. Ein König hat Freude an einem klugen Diener, er wird aber zornig über den, der Schaden anrichtet. Soweit die Bibellese für heute. Ich gebe euch noch die Losung mit aus Sprüche 1, Vers 7. Die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis. Und dazu aus Kolosser 2, Vers 3. In Christus liegen verborgen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. Und damit wünsche ich euch heute einen ganz gesegneten Montag, einen guten Start in die Woche. Und wenn ihr wollt, hört natürlich morgen wieder rein. Wir lesen weiter. Bis dann. Tschüss.